wirken?
Ich bin erst mit 20 Jahren Christ geworden durch eine junge Frau, die im Deutschen Roten Kreuz, im Jugendrotkreuz eine Gruppe leitete und in die ich hineinkam. Und dann durch eine Arbeitskollegin in eine Freikirche gekommen. Das Spezielle war, dass für mich am Anfang alles neu war. Und die von euch, die als schon in einer christlichen Familie groß geworden sind, die sehnen sich vielleicht manchmal nach so einem starken Vorher-Nachher-Erlebnis. Wobei ich denke, das hat auch seine Nachteile, wenn man das erst mit 20 oder später erlebt, was es bedeutet, Christ zu werden. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an die ersten Predigten, die ich hörte, in denen ich mir vorkam wie ein Schwamm, der alles aufsaugen wollte. Ich hatte so viele Fragen. Ich habe meine Arbeitskollegen in den Pausen gelöchert. Was bedeutet das? Wie funktioniert das? Besonders hat mich interessiert, wie in den Predigten das christliche Leben dargestellt wurde und wie das möglich war, weil in fast jeder Predigt, in der es darum ging, dass wir gottgefällig, christusähnlich leben sollten, es am Schluss dann hieß, aber das sollen wir nicht aus unserer eigenen Kraft heraus tun, sondern aus Gottes Kraft, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und innerlich hatte ich ein Halleluja, Amen. Am Anfang war ich noch in der pfingstcharismatischen Gemeinde, da hörte man das dann auch, Amen. Aber die Frage, die für mich dann auftauchte, war, was mache ich dann dabei? Wie geht das? Wie funktioniert das, nicht aus eigener Kraft herauszuleben, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes? Ich habe gefragt, ich bin zu Ältesten hin, ich habe Prediger nach der Predigt angesprochen und gefragt, wie mache ich das? Und ich war doch überrascht, dass doch eine ganze Reihe an Christen mir dann sagten, bete darum. Nicht, dass das falsch wäre, ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, als wenn um Gottes Kraft zu bitten irgendwie falsch sei. Gottes Wort ruft uns dazu auf. Aber ist mein Teil damit getan? Beziehungsweise ist das die Art des Lebens, der Lifestyle, den ich als Christ leben soll, wo Gottes Kraft in mich hineinkommt? Kann es auch sein, dass ich einen bestimmten Weg gehe, und zwar meinen Weg gehe, und dann Gott bitte, dass er mir Kraft gibt, dass ich jetzt aus seiner Kraft heraus leben kann, und Gott tut's nicht, weil er ganz andere Pläne hat, wohin ich gehe, wie ich lebe, mit wem ich lebe. Aus meiner Erfahrung hatte ich den Eindruck, so richtig verstehen und erfahren, dass ich etwas jetzt aus Gottes Kraft heraus tue, tue ich selten. Auch wenn mein Bekehrungserlebnis für mich sehr auch emotional war, es hat sich unglaublich viel in meinem Leben verändert. Werte haben sich verändert, Beziehungen haben sich verändert. Bin zu allen Ex-Freundinnen gegangen und habe konkret um Vergebung gebetet, habe meine Oma bestohlen, sie lebte nicht mehr, habe Sachen mit meinem Vater geklärt. Und ich wusste, es wirft ein schlechtes Licht auf mich, aber ich wusste auch, es wirft ein gutes Licht auf Jesus, der das möglich macht. Die Freude, die da war, die Leidenschaft, das, was die Emmaus-Jünger erlebten, die sagten, als Jesus mit ihnen sprach, sie erkannten ihn zuerst nicht, später war Jesus mit ihnen Abendessen, plötzlich verschwand er nach dem Abendmahl feiern, plötzlich merkten sie, hey, das war Jesus, ah ja, brannte nicht in unser Herz in uns, als er mit uns unterwegs war und uns die Heiligen Schriften erklärte, brannte nicht unser Herz in uns, als er redete und da war. Und das kenne ich aus eigener Erfahrung. Aber ich kenne auch die Zeiten, wo ich den Eindruck habe, dass Gott ganz, ganz weit weg ist. Ja, ich habe schon nicht häufig Zweifel, ob es ihn überhaupt gibt. Ja, er ist da. Aber ist er da für mich? Und nicht nur ist er da für mich, ist er in meiner Situation, ist er in mir. Und das hat alles mit Pfingsten zu tun, was wir heute feiern. Die Frage, die ich hatte, wie lebt man denn aus dem Heiligen Geist und warum ist das wichtig, ist eine Frage, die Paulus in Galater 3, Vers 1 bis 5 unter anderem beantwortet. Es mag dort nicht der Hauptpunkt sein, aber es ist einer von mehreren wichtigen Punkten. Die Frage ist für mich, Paulus, was er dort macht in den Versen, Galater 3, 1 bis 5, ist, er zeigt uns, wann die Galater oder wann Christen Erfahrungen mit der Kraft des Heiligen Geistes erlebt haben. Er zeigt ihnen auch, warum sie das erlebt haben. Und damit gibt er uns einen Weg vor, wie so eine Landkarte. Wie können wir auch das erleben? Ein Leben nicht aus eigener Kraft, sondern das Leben eines Christen zu leben, ein übernatürliches Leben, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Weil wir im Pfingsten leben, wenn man so will. Ich möchte Galater 3, 1 bis 5 gerade vorlesen. Ich lese aus der Basisbibel. Und Paulus fängt recht mit starken Worten an. O ihr verblendeten Galater, wer hat euch so verhext? Ist denn Jesus Christus nicht eindrücklich genug als Gekreuzigter vor Augen gestellt worden? Ich möchte nur eines von euch wissen. Warum habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? Weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört habt? Seid ihr wirklich so begriffsstutzig? Angefangen habt ihr aus der Kraft des Heiligen Geistes und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft zum Ziel kommen? Habt ihr etwas so Großartiges umsonst erfahren, wenn es denn wirklich umsonst war? Also, Gott gibt euch den Heiligen Geist und lässt bei euch Wunder geschehen. Tut er das, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört habt? Wenn Paulus hier von dem Heiligen Geist spricht, und deswegen ist das auch in einer gewissen Weise ein Pfingsttext, so die Kernaussage in Vers 3, ihr habt aus dem Heiligen Geist angefangen, und implizit meint er, wir sollen auch weitermachen im Leben als Christ, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Aber es besteht die Gefahr, dass die Christen in Galatien, und ich denke, ich kann sagen, von dem Bibeltext, von meiner Erfahrung, für uns alle, dass auch wir in der Gefahr stehen, aus unserer eigenen Kraft heraus unser Leben zu führen. Und deswegen ist der Text relevant für uns. Deswegen hat es mit Pfingsten zu tun. Wir brauchen Gottes Kraft, und zwar in uns. Doch bevor wir dazu kommen, eine Vorbemerkung. Ihr habt das auch auf den Predigt-Notizzetteln, dass ich den ersten Punkt übertitelt habe, Beziehung. Denn ein Leben mit dem Heiligen Geist, und manche Christen oder christliche Sekten stellen sich das vor, als wenn der Heilige Geist nur so etwas wie Strom ist, der uns Kraft gibt. Müssen wir vorausschicken, was oder wer der Heilige Geist ist. Und in einer gewissen Weise trage ich sicherlich Eulen nach Athen. Es ist mehr ein Erinnern an das, was wir wissen. Aber ein wichtiger Vers ist Johannes 14, Vers 16. Jesus, kurz bevor er das letzte Abendmahl feiert, bevor er gekreuzigt wird, bevor er begraben wird, bevor er vom Tod aufersteht, bevor das alles passiert, spricht er mit seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er gehen wird, dass er sie verlassen wird. Und sie haben Angst. Und er sagt ihnen, Johannes 14, Vers 16, dann werde ich den Vater um etwas bitten. Dann heißt, wenn ich zum Vater gegangen sein werde. Dann werde ich den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben. Einen, der für immer bei euch bleibt. Wenn meine Tochter, wie zum Beispiel letztes Jahr zum Schuleintritt, hier nach vorne kommen durfte, weil sie vorgestellt wird als eine von denen, die jetzt in die erste Klasse kommen, dann hatte sie sehr Angst. Und sie kam nicht alleine nach vorne. Sie hat aber keine so große Angst mehr und sie kommt hier nach vorne, wenn ich an ihrer Seite nach vorne gehe. Offenbar hat Papa ist an meiner Seite. Er ist da. Er könnte mich sogar auf den Arm nehmen, wenn ich das brauche. Solch eine befreiende Wirkung für sie, dass sie hier vorne vor für sie recht fremde Personen stehen konnte und für sich hat beten lassen können, was sie sonst nie gemacht hätte. Allein der Beistand ihres Vaters. Das ist das, was versprochen ist, was Jesus sagt, das wird er tun. Jesus ist nicht hier in diesem Raum. Er ist zur Rechten des Vaters. Aber er hat versprochen, einen anderen an seiner Stelle, wie eine Jesus-Kopie zu senden, die real da ist als Beistand, der für immer bei uns bleiben wird. Der Heilige Geist. Und in den Kapiteln Johannes 14, 15 und 16, gerade 14 und 16, geht sehr viel um den Heiligen Geist, wer er ist, was er tut. Aber hier merken wir, dass auch Paulus von dieser Lehre Jesu beeinflusst ist. Ja, dass er auch selbst diese Erfahrungen gemacht hat, denn auch für ihn geht es um eine Beziehung. Und was er in Galater 3, die Christen in Galatien, woran er sie erinnert, ist zum einen, wann? Wann haben sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen? Die Antwort, die ich gerade schon sagte, finden wir in Vers 3. Und für ihn ist es etwas, was er wie voraussetzt. Es ist eine Erfahrung, die sie wohl gemacht haben, von der er ausgeht, jeder, der Christ ist in Galatien, hat diese Erfahrung gemacht, kann sie benennen. Und zwar, angefangen habt ihr aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft zum Ziel kommen? Eingeleitet ist das Ganze mit, seid ihr wirklich so begriffsstutzig? Musste da auch noch an das Gemeindeweekend denken, auch an die Art und Weise, wie man jemandem einem gegenüber etwas zurückmeldet, Feedback gibt. Auch in meinem Studium lernen wir sehr, Ich-Botschaften zu senden. Vielleicht hätte ich jetzt Paulus gesagt, also für mich ist das jetzt nicht ganz verständlich. Ich beobachte, dass ihr irgendwie anders lebt. Und ich habe den Eindruck, das könnte auch nur meine Sicht sein, dass ihr aus eigener Kraft lebt. Aber ich kann das natürlich nicht wissen, aber ich würde mir wünschen, dass ihr prüft, ob da nicht was dran sein könnte. Und was Paulus sagt ist, ihr verblendeten Galater, wer hat euch verhext? Das Wort verblendet in Vers 1 und begriffsstutzig in Vers 3 kommt vom selben griechischen Wort. Es ist etwas, was nicht logisch, nicht verstandesmäßig zu erklären ist. Wer hat euch verhext? Da geht es sogar um geistliche Mächte. Paulus will nicht sagen, dass offenbar ein Zauberer gekommen sei, der jetzt sie mit einem Bann belegt hat. Manche Übersetzungen sagen auch, wer hat euch in einen Bann gezogen. Aber der Gedanke ist schon da, dass da wie dämonische Mächte am Werk sein müssen. Und was ist der Punkt? Der Punkt ist, dass er sagt, ihr habt doch ein Erlebnis gehabt am Anfang, als ihr Christen wurdet. Das setzt er voraus. Und er fragt, daraus müsstet ihr doch schließen können, aus den Begleitumständen, was das bedeutet, Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und lebt ihr heute immer noch so? Für mich stellt sich dort auch die Frage, und da spricht Gott auch zu mir, auch in der Vorbereitung, Thorsten, hast du eigentlich das so erlebt? Kann Paulus dir sagen, am Anfang hast du doch angefangen aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wie machst du jetzt weiter? Hier wird deutlich, dass das Leben als Christ nicht etwas ist, worin ich einfach hineinwachse. Bestimmte Glaubenssätze, Weltanschauungen, Menschenbild, Gottesbild, Leitlinien, die hier aus Gottes Wort stammen, die ich irgendwann internalisiere, die ich verinnerliche. Es sind nicht einfach nur Regeln, an die ich mich angepasst habe. Hier geht es um etwas Übernatürliches. Hier geht es um den Heiligen Geist empfangen, aus seiner Kraft heraus leben. Und das stellt auch uns vor alle vor die Frage, haben wir solch ein Erlebnis gemacht zum Beginn unseres Lebens als Christ? Und vielleicht liegt das Leben als Christ, der Beginn, bei manchen so weit zurück, dass ihr euch gar nicht mehr daran erinnern könnt. Meine Frau, die ist als sehr, sehr junges Kind Christ geworden, hat erlebt, dass plötzlich die Botschaft von Jesus für sie persönlich Sinn gemacht hat. Bei mir war es erst mit 20 Jahren. Vielleicht kann sich nicht jeder daran so deutlich erinnern. Aber habt ihr Erinnerungen daran, dass ein Leben mit dem Heiligen Geist, Wirkungen des Heiligen Geistes in euch passiert sind, die ihr nicht anders erklären könnt, als das ist übernatürlich. Ich musste vorhin als Elisabeth, ich hoffe, ich darf das Beispiel nehmen, als du erzählt hast, welchen Frieden du im Moment erlebst, musste ich genau an solche Sachen denken. Wie kann ein Mensch Gottes Verheißungen, dass er gut ist, dass er Herr ist, dass er souverän ist. Wie kann ein Mensch das glauben, wie bei Abraham, der ein Kind kriegen sollte und 25 Jahre wartete und schon ein uralter Mann war? Wie kann man glauben, dass Gottes Wort sich erfüllt und wirklich in dem Licht sein Leben führen, wenn alles um einen herum im Moment etwas anderes auszusagen scheint? Wie kann man glauben, dass das, was Gott hier drin zu uns sagt und was er uns zuspricht, Realität ist, klarere, deutlichere Realität, als das, was ich wahrzunehmen glaube, um mich herum? Und die Antwort ist, der Heilige Geist, der Beistand, ist bei Elisabeth, das wird für mich dort deutlich, ist in uns, wenn wir Christen sind. Und er hilft uns. Er gibt uns Kraft, auch das zu glauben, dass er gut ist, dass er einen Plan hat, dass er uns in seiner Hand hält, dass er uns nicht verlässt. Oder 1. Korinther 10, 13 ist ein so ein Wort, bei dir war es Johannes 14, 27, was dich angesprochen hat, oder 26. Bei mir war es immer 1. Korinther 10, 13. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass wir über unsere Kraft hinaus versucht werden, sondern er wird mit der Versuchung auch den Ausweg schenken, sodass wir es ertragen können. Wie häufig war ich in Situationen, wo ich dachte, ich habe dort das Wort in der Bibel, dass es einen Ausweg gibt, dass er mich nicht über meine Kraft hinaus versucht. Und trotzdem fühlt es sich so an, als wenn ich nicht mehr könnte. Trotzdem fühlt es sich so an, als wenn ich mit meinen Kräften wirklich ans Ende komme. Und rückblickend muss ich sehen, er hat Wort gehalten. Selbst in der Zeit, wo meine damalige Frau verstorben ist und ich Witwer mit zwei kleinen Kindern war, hat mir dieses Wort, ist mir so lebendig geworden, als wenn eine Stimme in mir drin das hochhält, das mir vor Augen malt und sagt, vertrau mir, ich werde dich nicht über deine Kraft hinaus versuchen. Aber es fühlt sich so an, aber ich werde es trotzdem nicht und ich werde dir einen Ausweg schenken. Das sind nicht Regeln von außen, die wir uns versuchen anzueignen, das ist übernatürliches Leben. Und hier die Frage, wann? Die möchte ich euch stellen. Wann habt ihr erlebt, dass der Heilige Geist da war? Bei den Galatern führt Paulus sie an den Beginn des Lebens als Christ zurück. Er geht davon aus, dass sie das Leben als Christ begonnen haben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Anders geht's gar nicht. Die Frage ist dann aber, warum ist das passiert? Und darauf will Paulus weiter hinaus. Warum passiert es, dass die galatischen Christen aus der Kraft des Heiligen Geistes angefangen haben? Und das erklärt dann auch, wie können wir dann, wenn wir Christ geworden sind, weiterhin aus der Kraft des Heiligen Geistes leben, aus dieser Pfingstkraft. In Vers 2 sagt Paulus, ich möchte nur eines von euch wissen. Warum habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört habt? Das Gleiche, da sieht man darin, dass es ihm wirklich wichtig ist, den Punkt zu unterstreichen. Ich mache ihn hier fett auf der Präsentation. Paulus unterstreicht ihn. Er hat leider keinen Textmarker. Das wäre auch schlecht beim Kopieren der Manuskripte damals. Also sagt es zweimal. Vers 5. Also, Gott gibt euch den Heiligen Geist und lässt bei euch Wunder geschehen. Tut er das, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört habt? Gerade der zweite Teil, die Botschaft des Glaubens gehört haben, wird in den Bibeln unterschiedlich übersetzt. Wörtlich heißt es, oder tut er es durch Hören in Verbindung mit Glauben. Das sagt mir jetzt erstmal nicht so viel, dann denke ich nur, was soll das bedeuten? Aber Paulus geht es darum, das einen Kontrast aufzustellen. Entweder geht es darum, die mosaischen Gesetze zu nehmen und in die Praxis umzusetzen versuchen. Das ist der eine Weg. Oder auf der anderen Seite die Botschaft, etwas zu hören und das mit Glauben zu verknüpfen. Und Paulus sagt, die Botschaft zu hören. Und welche Botschaft meint er? Und offensichtlich meint er die Botschaft von Jesus, denn er fängt in Vers 1 ja an und sagt, ich habe euch doch damals Jesus als Gekreuzigten vor Augen gemalt, mit Worten ausgemalt, was mit ihm passiert ist, wer er ist, belegt aus dem Alten Testament, dass die Schriften vorhergesagt haben, dass er kommen wird, was er machen wird, welche Bedeutung das für uns hat, welche Werte das für uns dann vermittelt und auch der Heilige Geist, der damit verknüpft ist. All das hat er ihnen vor Augen gemalt. Das war seine Botschaft. Sie haben damals offenbar mit Glauben daraufhin reagiert. Und es passierten durch den Heiligen Geist Wunder, Vers 5. Welche Wunder? Er nennt es hier nicht. Sicherlich eine komplette Lebensveränderung, möglicherweise Heilungen. Weshalb ich auch, außer Elisabeth, die vorhin das genannt hat, sitzen einige hier, die noch krank sind und denen der Heilige Geist die Möglichkeit gibt, auch damit zu leben und auf Heilung zu warten. Aber ich möchte auch erwarten, dass das, was Paulus den Galatern sagt, auch hier unter uns passieren kann, nämlich dass Gott auch antworten kann mit Wundern in Form von Heilungen. Der Gedanke ist mir vorhin gekommen, als du sagtest, du hast mir einfach viele Vorlagen gegeben, Elisabeth. Du hast vorhin gesagt, ja, jetzt hat sich der Termin mit der Operation verzögert. Und ich dachte mir, das gäbe dem Heiligen Geist noch mehr Gelegenheit, in der Zeit so ein Wunder zu tun, dass dann die Operation gar nicht mehr nötig wäre. Muss nicht passieren, aber es kann. Warum das nicht auch erwarten? Warum haben Sie am Anfang Ihres Lebens als Christ den Heiligen Geist so stark erlebt? Lebensveränderung, nicht nur Heilungen, sondern auch Heiligung erlebt. Lebensveränderung, neue Werte. Plötzlich hat das Leben als Christ Sinn gemacht. Jesus hat Sinn gemacht, nicht nur im Kopf. Auch der Satan glaubt an Jesus im Sinn von, dass es ihn gibt. Und er hasst ihn. Aber hast du erlebt, dass vorher für dich das alles keinen Sinn gemacht hat und plötzlich geht ein Licht in dir auf? Plötzlich wird es etwas, was dir persönlich wichtig geworden ist, um Vergebung zu bitten, dich bei Leuten zu entschuldigen, dich bei Gott zu entschuldigen für Dinge, die du getan hast. Der den Wunsch verspürt, dass du mit Gott dein Leben gehst, Tag für Tag. Wie ist das passiert? Hier die zwei Wege. Und Paulus sagt, dass der eine Weg ist der, wo wir aus dem Fleisch, aus unserer eigenen Kraft heraus leben, nämlich das mosaische Gesetz nehmen, hier sind die Gebote, und sie versuchen in die Praxis umzusetzen. In der Hoffnung, dass Gott dann Freude an uns hat. In der Hoffnung, dass Gott uns segnet. In der Hoffnung, dass wir dadurch ein besseres Leben führen können. In diesem Fall, was Paulus Leben aus der eigenen Kraft heraus meint, in diesem Fall geht es um unser Tun. Das, was der Heilige Geist bekräftigt, wo er kommt, wo er Unterstützung gibt, wo er trägt, wo seine Kraft hineinkommt, ist dort, wo wir hören, was Jesus getan hat und uns darauf verlassen. Paulus will nicht sagen, wir sollen passiv sein und einfach uns freuen und Loblieder singen. Jesus, du hast alles getan, deswegen muss ich nichts mehr tun. Er wird später in diesem Brief in Galater 5 sagen, dass gerade dieser Weg, wo wir wissen, wir müssen keine Regeln, wir müssen keine Messlatte mehr erfüllen, sondern für uns ist das erfüllt worden in Jesus. Er hat perfekt gelebt, er ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden, er ist auferstanden und in ihm sind wir jetzt und er ist uns vorausgegangen. Das alles gehört uns und ich verlasse mich darauf. Das schafft eine Freiheit, die aber tätig wird. Wenn er sagt in Galater 5, Vers 6, denn wenn wir zu Christus Jesus gehören, spielt es keine Rolle, ob jemand beschnitten ist. Das war offenbar eins der Themen bei den Galatern. Sie dachten, jetzt müsste man auch nach dem abrahamitischen, mosaischen Bund sich beschneiden lassen. Spielt keine Rolle, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der Glaube. Dann heißt es, der sich in Liebe auswirkt. Der Glaube, von dem Paulus hier redet, ist ein Glaube, der Früchte trägt. Die Frucht des Heiligen Geistes. Da ist der Stempel des Heiligen Geistes drauf, weil seine Kraft da drin ist. Es ist keine Mogelpackung. Und Paulus ist darauf aus, dass die galatischen Christen, der ringt mit ihnen darum, das sagt er ihnen auch, wie eine Mutter, die in Geburtswehen liegt, damit Jesus wieder in Gestalt gewinnt. So ernst ist offenbar ihre Situation, dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Er möchte, dass sie ihren Blick auf Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, richten und sich fragen und ihr Leben so zentral auf das ausrichten, dass alles in Beziehung zu dem Gekreuzigten zu sehen ist. Ganz praktisch wird das für mich fast jeden Tag auf der Arbeit. Ich schätze es nicht, wenn man mir sagt, was ich falsch gemacht habe. Wenn meine Chefin mir auch in einer guten Art sagt, dass etwas, was ich gerade gemacht habe, am Computer, mit den Klienten, mit den erwachsenen Behinderten zum Beispiel, falsch war, was ich hätte besser machen können, dann habe ich Mühe, das anzunehmen. Ich merke, dass ich in der Gefahr stehe, mindestens innerlich, manchmal auch äußerlich, mich zu rechtfertigen, Gründe zu nennen, dass das doch richtig war. Manchmal nur, um irgendwann festzustellen, ich bin völlig falsch. Und es ist ein blödes Gefühl. Und ich merke, ich versuche, mich zu rechtfertigen. Alle Kritik, die von außen kommt, alle Kritik, die meine Chefin, meine Frau, meine Kinder mir geben könnten, die pieksen, die stacheln etwas Altes in mir auf. Aber wenn mein Blick auf das Kreuz geht, auf den Gekreuzigten und Auferstandenen, dann merke ich, da am Kreuz kritisiert mich noch jemand viel, viel stärker. Und das ist der, der in mich hineinschauen kann, was sonst keiner schafft. Das Kreuz kritisiert uns weitaus mehr als jeder Mensch. Aber wenn wir einmal am Anfang unseres Christenlebens oder fortlaufend immer wieder innerlich oder ganz physisch vor dem Kreuz niederknien, nicht unbedingt vor dem Holzkreuz, aber sinnbildlich vor Gott niederknien und sagen, Herr, was habe ich wieder meinen Kindern an den Kopf geworfen? Wie habe ich wieder versucht, mich zu verteidigen? Das Kreuz sagt mir, dass ich viel schlimmer dran bin, als ich es meine. Warum muss ich mich überhaupt verteidigen? Und das Kreuz ist ein sicherer Ort, weil nicht ich hänge dort oder hing dort oder werde daran hängen, sondern Jesus selber, der Einzige, der überhaupt mich und uns richten darf. Er hat den Platz eingenommen, damit wir ans Kreuz gehen können und merken, die Last darf abfallen. Und wir dürfen ehrlich sein. Wir dürfen ehrlich sein auch über unsere Sünden, unsere Wutausbrüche, überall, wo wir Jesus nicht wiedergespiegelt haben. Und müssen keine Angst haben, dass wir fortgeschickt werden. Ein Beispiel von vielen, wo die Botschaft des Kreuzes verknüpft wird mit einer Alltagssituation. Für mich ist gerade diese Alltagssituation relevant, weil es kommt sehr häufig vor, dass ich dort nicht kreuzgemäß, evangeliumsgemäß, Jesusgemäß reagiere. Und da merke ich, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn jemand kommt und sagt, versuch doch einfach nach diesen drei Regeln jetzt anders mit der Situation umzugehen. Ich brauche nicht mehr Regeln von außen. Ich brauche Kraft von innen, ich brauche Annahme von Gott. Das ist das, wovon Paulus hier spricht. Also richtet den Blick, wenn ihr aus der Kraft des Heiligen Geistes leben wollt, nicht auf irgendwelche Regeln, auf Gesetze, sicherlich nicht auf das mosaische Gesetz, von dem Paulus hier redet, sondern richtet euren Blick auf den Gekreuzigten. Fragt, was hat das mit meiner Situation zu tun? In der Erwartung, dass der Heilige Geist kommt und sagt, ja, jetzt habe ich etwas, was ich gebrauchen kann. Hier kann ich Jesus verherrlichen, weil das ist das, was der Heilige Geist tut, oder? In Johannes 14 heißt es, dass wenn der Beistand kommt, er mich verherrlichen wird, sagt Jesus. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der das Licht auf Jesus wirft. Er ist keiner, der den Scheinwerfer auf sich richtet. Aber dort, wo der Gekreuzigte und die Bedeutung, die das hat für uns, gepredigt wird oder in persönlichen Gesprächen am Kaffeetisch oder im Auto, während man irgendwo hinfährt, plötzlich in einem Seelsorgegespräch sich befindet, wo das hineinkommt, in unsere Situationen, die Botschaft von dem Gekreuzigten, ist der Heilige Geist da und sagt, damit kann ich schaffen. Das will ich bekräftigen. Da lasse ich was passieren. Da fließt Kraft. Das ist die Verheißung, die wir hier sehen. Wie geschieht das? Paulus sagt direkt vor unserem Predigttext etwas sehr Persönliches. Dort sagt er, deshalb lebe ich eigentlich nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Mein jetziges Leben in diesem Körper lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Er hätte hier an der Stelle auch von uns reden können. Wisst ihr, galatische Christen, unser jetziges Leben sollten wir in diesem Körper so leben, dass wir im Glauben an Jesus leben, der uns geliebt hat. Nein, Paulus macht bewusst hier, ist ganz persönlich. Und ich denke, ein Grund, der mir ins Auge springt, ist, damit auch wir ganz persönlich angesprochen werden. Und es mag sein, dass du in der christlichen Familie aufgewachsen bist, bist in Kids-Treff und Jungschi und Teenie und Jugendgruppe und hast all die Programme durchgemacht oder noch vor dir. Und du weißt sehr, sehr vieles, du kennst biblische Geschichten. Die Frage ist, kannst du ganz persönlich sagen, mein jetziges Leben, Christus lebt in mir. Aber er ist doch zu Rechten Gottes. Ja, aber durch den Heiligen Geist lebt er in mir. Das habe ich erfahren. Das weiß ich. Ich kann es vielleicht nicht erklären, aber ich weiß es. Und mein jetziges Leben in diesem Körper lebe ich im Glauben an Jesus, den Sohn Gottes. Warum? Er hat mir seine Liebe geschenkt. Woran kann ich das sehen? Und sein Leben für mich hingegeben. Er hat es wirklich getan. Ein Zeichen, dass der Heilige Geist in dir ein neues Leben bewirkt hat, ist, dass du das sagen kannst. Vielleicht schwebst du nicht auf Wolke 7, während du das denkst oder sagst, aber du weißt, es ist Realität. Wenn du das nicht sagen kannst, und hier sage ich etwas, was vielleicht den einen oder anderen vor den Kopf stoßen könnte, weil wenn wir von Bekehrung sprechen, von Christ werden, dann fällt sehr häufig eine Redewendung wie, ich habe mich mit 17 Jahren für Jesus entschieden oder ich habe mich mit 20 Jahren für Jesus entschieden. Von dem Text hier geht es nicht einfach darum, dass wir uns für Jesus entscheiden. Von dem Text hier geht es darum, dass Gott etwas an uns, in uns bewirkt und verändert. Nämlich, dass er uns ein neues Herz schenkt, dass er uns seinen Geist in uns hineingibt, dass wir ihn empfangen. Und vielleicht hast du schon ausprobiert, einfach zu sagen, ich entscheide mich jetzt für Jesus und nichts scheinbar ist passiert. Wenn es bedeutet, dass Gott uns seinen Geist schenken muss, damit wir überhaupt Jesus erkennen können, dass wir wiedergeboren werden, wie Johannes 3, Jesus es dort sagt, dass wir das Reich Gottes überhaupt sehen können, geschweige denn, dass wir dort hineinkommen wollen, dass das uns anzieht, Sinn macht, und wir diesen Jesus ergreifen wollen und uns für ihn entscheiden, muss Gott uns seinen Geist geben und uns neu machen. Bitte den Heiligen Geist um dieses Wunder in deinem Herzen. Während du auf den Gekreuzigten schaust, der etwas tut, was er auch für dich getan hat. Zum Schluss. Wenn man den ganzen Predigttext nur noch mal kurz überfliegt und ihr seht dort die fettgedruckten Worte, dann zeigt es, dass Paulus dort eine ganze Gemeinschaft anspricht. Es geht immer um mehrere. O ihr verblendeten Galater, wer hat euch so verhext? Ist euch denn Jesus Christus nicht eindrücklich genug als Gekreuzigter vor Augen gestellt worden? Er möchte von euch etwas wissen. Habt ihr denn, weil ihr das Gesetz oder weil ihr die Botschaft und so weiter, ihr seht es hier auf der Wand. In dem ganzen Bibeltext, dem Predigttext von heute, geht es immer um Gemeinschaft. Und ich denke, auch das ist kein Zufall. Auch daraus können wir etwas ziehen. Bei dem Leben als Christ hat Gott sich das nie so vorgestellt, dass er eine ganze Reihe von Eremiten überall auf der Welt verstreut haben wird, an denen er seine Freude hat, sondern er möchte eine Familie wachsen lassen. Er hat schon zu Abraham gesagt, er möchte seine Familie groß machen als Bild für das geistliche Volk Israel, was wir darstellen. Wir sind hier Brüder und Schwestern, geistliche Mütter, geistliche Väter, geistliche Kinder. Wir sind Familie. Wir sind sogar Blutsverwandte. Der Gedanke ist mir bei einem Abendmahl vor einigen Jahren mal gekommen, weil wir sind blutsverwandt durch das Blut Jesu Christi, an dem wir teilhaben. Finde ich einen ganz spannenden Gedanken. In einer gewissen Weise werde ich mit vielen von euch die Ewigkeit verbringen und damit längere Zeit Gemeinschaft haben als womöglich mit meinen nicht erretteten Brüdern, die in Deutschland leben, sofern sie nicht Christen werden und dann Gott ein Wunder tut. Wir sind Familie und wir brauchen einander, denn manchmal, so sagte Bonhoeffer, ist der Jesus in mir schwächer als der Jesus in dir. In manchen Situationen, wo ich mit meinen Kräften ans Ende komme, brauche ich, dass meine Frau oder meine Kinder oder jemand am Gemeindeweekend mir Gottes Wahrheiten zuspricht. Und plötzlich merke ich, der Jesus in den Worten der anderen Person scheint stärkeres Gewicht in mir auszulösen, als wenn ich mir das Gleiche gesagt hätte. Wir brauchen einander und sind gemeinsam unterwegs. Und damit werden wir das tun, was Paulus am Ende des Galaterbriefes den Christen zusammenfassend sagt in Vers 25 von Kapitel 5. Wenn wir durch den Geist das Leben haben, das ist der Teil der Bekehrung, der Wiedergeburt, Anfang des christlichen Lebens. Wenn wir durch den Geist das Leben haben, dann gilt, aus diesem Geist heraus wollen wir auch unser Leben führen. Und wenn du dazu Ja und Amen sagen willst, dann lebe in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie? In Gemeinschaft, indem wir uns gegenseitig in den Situationen, in denen wir uns befinden, die Botschaften vom Kreuz, die Gnadenbotschaft, die Jesusbotschaft hineinsprechen, indem wir einander helfen, unsere Herausforderungen, unsere Krankheitssituationen, finanzielle Situationen, auch Beziehungsprobleme gemeinsam vors Kreuz zu bringen, in der Erwartung, dass dort etwas passiert, wo der Heilige Geist wirkt. Und Herr, darum möchte ich bitten, dass du das schenkst und bewirkst. Herr, wir haben so viele Lieder vorhin gesungen, die dich, Jesus, uns vor Augen malen. Wir werden das auch jetzt gleich tun. Bitte jetzt schon mal das Lobpreisteam nach vorne. Und ich bitte dich für jeden heute Morgen, der bisher nur vom Hörensagen erlebt hat, dass was du getan hast, Jesus, und wer du bist. Ich bitte dich, lass jetzt auch durch das Lied, durch die Predigt, durch diese Worte, lass durch deinen Geist Wirklichkeit passieren, Wiedergeburt geschehen, dass Menschen jetzt den Heiligen Geist empfangen. Und wir bitten auch, Herr, um Wunder, dass Heilungen hier passieren, dass Wunder geschehen, während wir unseren Blick auf Jesus richten und das gemeinsam tun. Danke, bist du jetzt mitten unter uns. Wir wollen dich anbeten dafür, dass du uns befreit hast und dass du uns täglich befähigen willst. Amen.